der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.
45 Minuten Thüringen und eigentlich beschäftigen wir uns so im Großen und Ganzen mit Landespolitik. Aber was wäre die Landespolitik ohne die vielen Bürgermeister, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich? Und deswegen habe ich einen heute hier, genauer gesagt, einen Oberbürgermeister. Und wir haben es uns im Altenburger Studio ganz einfach gemacht. Wir haben den Altenburger Oberbürgermeister hier. Also kurze Wege ist auch irgendwie klimatechnisch gut.
Richtig.
Wir kennen uns schon länger. Wir kennen uns schon aus der Zeit, wo du noch weit weg von einem Oberbürgermeisteramt warst. Deswegen würde ich jetzt mal beim Du bleiben. Ein Stück weit habe ich es ja auch erlebt, wie du in die Politik gekommen bist. Aber vielleicht kann man das trotzdem nochmal so erzählen. Wann war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, Politik, das ist meins?
Ja, also auch von meiner Seite. Hallo. Und also ich mache das immer an zwei Beispielen aus. Ich habe im Wahlkampf 2018 vor einer Kaufhalle meine Tüten mit Inhalt, wertvollen Inhalt natürlich und vielen Inhalten, verteilt. Und da kam eine ältere Frau auf mich zu und die sagte irgendwann so, ja, Herr Neumann, kennen Sie mich noch? Und so ganz diplomatisch sagt man dann natürlich vom Sehen, ja, aber helfen Sie mir. Ich wusste in dem Moment nicht, wo ich sie hin tun soll, aber sie sagen, naja, ich bin eine ehemalige Lehrerin von Ihnen, 7. Klasse. Und da habe ich alle Schüler auf einen kleinen Zettel schreiben lassen, was sie mal werden wollen. Und jeder, der weiß jetzt, was kommt, auf jeden Fall sagt sie, ich ärgere mich ganz besonders, dass ich die Zettel nicht mehr habe, weil überall war Lokführer, Koch, Astronaut, Arzt und all die Dinge. Und bei mir stand tatsächlich in der 7. Klasse Bürgermeister auf dem Zettel. Nun war das aber Wendezeit und also ich kann mir gar nicht mehr erklären, warum ich schon damals den Wunsch hatte, in der Stadt Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hatte ich da auch Ideen, aber auf jeden Fall war das dann schon in der 7. Klasse auf einem Zettel gestanden. Und dann erinnert sich meine Frau immer mal auch daran, dass
die Geschichte hat sie mir auch schon mal erzählt.
Hat sie erzählt, dass wir im ersten Gespräch, wie geht das mal, wo geht man mal hin? Ich sagte, naja, ich wäre Oberbürgermeister in Altenburg und sie sich zusammenreißen musste, nicht laut los zu lachen. Sie wollte mich bestimmt auch nicht verletzen. Auf jeden Fall war sie mir im Nachgang erzählt, der Glaube an diese Geschichte sehr gering und sie hat es eigentlich als Scherz aufgenommen. Aber ja, und auch viele andere, denen ich am Anfang immer sagte, ich wäre mal Oberbürgermeister und übernehme Verantwortung, haben das eigentlich nicht geglaubt. Aber es ist so.
Aber das ist ja trotzdem schon spannend. Also wenn man das jetzt als Erwachsener, so den 7. Klässler zurückdenkt, also das hat der jetzt schon ein bisschen rausgeguckt, du kannst es ja selber nicht erklären. Aber wenn du jetzt versuchen würdest, mit aller Gewalt eine Erklärung zu finden, was kann das gewesen sein?
Also für mich, ich galt an der Schule so als so ein Mini-Revoluzer. Also ich stand oft vor dem Klassenzimmer. Ich wurde mal bei einem Zeitungswettbewerb, da lag ich mit doppelter Stapelhöhe im Vorsprung. Also ich hätte den ganzen Schulwettbewerb, wer sammelte meiste Zeitung, bin ich hier mit blauen Handwagen los in Südost, dort komme ich ja her, hatte über doppelter Stapel als der Zweitplatzierte. Dann war ich bei irgendeinem Appellnachmittag nicht. Ich weiß auch gar nicht warum, ob krank oder aus anderen Gründen. Und am Montag fand ich nicht mehr statt. Also mein Stapel war weg und mich gab es in diesem Wettbewerb nicht mehr. Und das macht vielleicht auch was mit Jugendlichen, weil du an der politisch, dazu mal war alles politisch motiviert vom Staat, auch ein Appellnachmittag, und du bist da nicht dort und schon wirst du aus der Gesellschaft, in dem Fall aus einem Wettbewerb, einfach ausgegrenzt. Also ich wollte schon immer irgendwie das ein bisschen anders, als ich es dort gefühlt habe. Eine geklatscht gekriegt von der Schulleiterin oder ich hatte mal ein Oberteil an, das wirkte wohl wie aus dem Westen und da durfte ich das ausziehen, saß dann im Unterhemd in der Klasse und all solche Dinge. Und wahrscheinlich war ich so, hat mich das ja irgendwie auch so gestört, dass ich irgendwie selbst, hat natürlich damals nicht in mir drin, dass wenn du in dem Regime Bürgermeister geworden wärst, dass du dann dasselbe Spiel hättest spielen müssen, sonst wärst du es nicht geworden. Aber in meinem jugendlichen Kopf wollte ich da ein paar Dinge anders machen.
Das ist ja, also manchmal dauert es dann länger.
Ja, bei mir immer, ja.
Trotz alledem, das ist jetzt Wendezeit, 7. Klasse, das hat ja dann doch irgendwie angehalten, weil du ja dann zielstrebig in eine Partei eingetreten bist. Da gibt es ja auch eine lustige Geschichte. Es gibt eigentlich immer lustige Geschichten, ja. Wie du bei der CDU gelandet bist.
Ja, wobei ja, hier ist dann, das war dann ein Stück im Hintergrund. Also mein ganzes Leben erstmal bis zur Bewerbung zum OB war immer so aufgebaut, dass es theoretisch möglich war. Also ich war nie weggezogen, auch wenn ich zum Studium weg war. Ich war ja auch beruflich in Berlin, Wolfsburg, Hamburg viel unterwegs, und aber immer hier gelebt. Familie hier gegründet, immer hier gewesen. Es war also immer möglich. Aber so einen eigentlichen Punkt hat nochmal ein Professor bei mir beim Studium BWL, im VWL-Teil, der sagte, also die Aussage ist natürlich sehr strittig, die muss so nicht gehalten werden, aber er hat sie trotzdem gesagt. Er hat nämlich gleich in der ersten Einheit zu uns gesagt, wer mit mir gesellschaftspolitisch diskutieren will, dann nur die, die engagiert sind und alle anderen nicht. Das ist natürlich falsch, weil es kann nur jeder, der nicht engagiert ist, ja, in der Partei über. Aber ich habe seine eigentliche Botschaft verstanden. Wer mitreden will, und dann am liebsten mit denen, die selber engagiert sind. Und auf der Heimfahrt war für mich...
Aber immer mal eingeworfen, das wird heute natürlich verdammt still in manchen Ecken
das
werden.
Das wird heute in manchen Ecken verdammt still. Auf der Heimfahrt habe ich mir gedacht, du musst tatsächlich in die Politik. Und jetzt, ob ich die Geschichte so offen erzählen soll, weil sie vielleicht die Frage, passt er in die CDU oder nicht, so wirklich reinpasst. Ich passe total, da kommen wir bestimmt noch heute viel dazu. Ich bin eigentlich die perfekte CDU, da kommen wir tatsächlich noch hin. Auf jeden Fall bin ich heimgefahren und habe dann mal alle demokratischen Parteien, für mich demokratischen, also ich habe die SPD, die Grünen, die FDP, die CDU angerufen und habe eigentlich nirgendwo jemand erreicht und bei der CDU auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Dort gab es aber tatsächlich einen Tag später einen Rückruf. Und dann saß ich mit dem Michael Abel damals, er war Junge Union-Verantwortlicher, saß ich im Domizil, weiß ich noch wie heute, und habe über Politik und CDU, und da kommt natürlich die Wende, Helmut Kohl-Effekt, es wird vielen so gegangen sein, vor allem wie mich, die das System schon von Anfang an schwierig fanden zur DDR. Zeit war natürlich die CDU mit Helmut Kohl, der Weg in den Westen hinein zur BRD und als Gesamtdeutschland, als Einheit, so ein prägendes Element, dass schon der Fokus, also auch, dass der Anruf von der CDU zurückkam, war mir auch innerlich am allerliebsten. Hätte ich mich mit allen unterhalten, wäre ich wahrscheinlich trotzdem bei der CDU gelandet. Aber es waren noch die einzigen, die sich gemeldet haben.
Spannend wäre gewesen, wenn nur die Grünen zurückgerufen
hätten. Ja, auch spannend. Aber auf jeden Fall bin ich so in die Junge Union reingekommen und dort dann irgendwann Vorsitzender gewesen, in die richtige CDU, in den Stadtrat, Fraktionsvorsitzender, und so ging das dann seinen Weg.
Man hat dich dann tatsächlich sehr engagiert, also auch Fraktionsvorsitzender erlebt, und dann irgendwann bist du einmal angetreten, du hast es nicht bei der ersten Wahl geschafft, aber das war so der Plan.
Der Plan, können auch viele bestätigen, wir haben einen Wahlkampf aufgebaut, der, würde man sich heute von allen wünschen irgendwie, der nur das Positive betrachtete, also sprich, was man selbst entwickeln will, ohne Angriff auch nur von irgendjemand. Ich habe keinen Gegenkandidat in den Mund genommen, den Amtsinhaber nicht in den Mund genommen, ohne Angriff im Prinzip, die Stadtratsarbeit mal noch eine andere, aber in meinem Wahlkampf, mit dem, man erkennt das Positive, es wird noch nicht reichen. Michael Wolff stand damals sehr stark als Oberbürgermeister bereit, ist nochmal angetreten. Und zwar der Sieg von ihm im Prinzip klar. Es gibt immer eine Restchance, die sollte man nutzen. Aber es war klar, und somit haben wir einen Weg gebastelt, der heißt antreten, positiv bekannt werden, seine Dinge, seine Akzente setzen und 18 gewinnen. Und das ging ja dann auch genau auf. Und ich bin heute noch froh, dass wir bis heute dann abgekupfert aus dem ersten Wahlkampf. Wir beschäftigen uns mit den Dingen nach vorn, mit den Positiven, mit den Projekten und eigentlich nicht mit denen, die es anders sehen, eine andere Meinung haben oder für andere Dinge kämpfen. Die sollen ihr Zeug machen.
Jetzt hast du, jetzt ist mein Faden weg, der Wahlkampf, du hast das ja im Prinzip schon angedeutet, das ist ja auch nicht nur Zuckerschlecken. Also gerade wenn es dann, man rutscht plötzlich viel stärker in den Fokus von Leuten, war da dann schon mal so ein Zweifel? Also ich habe das tatsächlich auch von Leuten, die in so einer Position waren, die es ja nicht geworden sind, die dann auch dazwischen schon den Zweifel hatten, ob es das Richtige ist.
Ach na ja. Kommt drauf an, wie man da reingeht. Ich habe ja auch eine quasi vor der Politik eine berufliche Karriere, in der selbst ich mich mit den Dingen ja Menschen, Menschengruppen, Teams, Wirkung aufeinander auseinandergesetzt habe. Und dort war in meinem Kopf schon immer drin, dass es, ja, man könnte sagen, es gibt so eine Drittelverteilung. Ne? Das Drittel, das dich besonders mag an Menschen, das Drittel, dem du völlig egal bist, die Frage, wer ist denn das? Und das Drittel, die dich einfach nicht mögen. Egal, was du tust. Und in dem Bewusstsein, dass es die gibt, so bin ich immer an alles rangegangen. Also mir war vollkommen klar, wenn ich am Stand stehe, da freuen sich drei, dass sie mich treffen und führen ein gutes Gespräch. Fünf laufen vorbei und interessieren sich gar nicht dafür. Und die nächsten zwei spucken rüber oder geben dir mit akustischen Signalen, Wörter will ich jetzt hier nicht sagen, weiß nicht, ob es dann rausgepiepst wird, also geben dir zu verstehen, was sie von dir halten. Und wenn in dem Bewusstsein, dass du weißt, es gibt sie halt einfach, die sind da, sagt man sich nur manchmal, wo die Erziehung geblieben ist, weil man kann auch Dissens miteinander ganz wertschätzend und über der Gürtellinie austragen, aber das ist die einzige Frage, die ich mir dann stelle, wo ist die Erziehung? Ansonsten, dass es die Menschen gibt, die dich nicht mögen und auch brutal gegen dich vorgehen, das gehört tatsächlich und nicht nur als Politiker, das geht mir als Vereinschef, kann mir das so gehen, das kann mir in irgendwelchen Lebensbereichen bis hin zur Familie, wenn ich mit 20 Mann zu Weihnachten, Onkel, Cousine und allen zusammensitze, da kann man mal irgendein Thema ansprechen und dann weiß man, wie eine Stunde später die Kaffeetafel aussieht. Und so ist es halt überall.
Jetzt hast du auch schon gesagt, du hast, ohne dass wir jetzt da zu sehr ins Detail gehen, du hattest einen wirklich gut dotierten Job mit einem Karriereausblick, hast aber rein finanziell einen Rückschritt gemacht, indem du Oberbürgermeister wurdest.
Ja.
In der heutigen Zeit völlig schräg, oder?
Weiß ich gar nicht, ob das... Also ja, natürlich sind viele auf den Karriereschritt. Es wäre für mich wahrscheinlich in dem Unternehmen auch noch weitergegangen. Allerdings auch mit dem Aspekt, weg zu sein. Also der nächste Schritt wäre jetzt das Unternehmen dann in Österreich gewesen. Also noch weiter weg und Verantwortung für noch andere Teile in Europa. Also wahrscheinlich wärst du ganz weg aus deiner Heimat gewesen. Du hättest eine Familie mitnehmen müssen. Die Familie ist dort auch bloß allein. Die kennt dort gar niemand, hier haben sie Freunde, hier gehen sie zur Schule oder all diese Dinge. Deine Frau sitzt dann irgendwann in einem Haus in, was weiß ich wo, Barcelona, Österreich, Salzburg, allein, du bist nur unterwegs. Und also ich habe jetzt gar nicht so sehr diese wirtschaftliche Seite betrachtet bei der Entscheidung, sondern zwei Dinge. Ich bin in Altenburg geboren und habe die Chance, Oberbürgermeister zu sein. Will das seit 7. Klasse Zettel, was wir vorhin gesagt haben. Und das hat einen Wert, es auch zu schaffen und für die Stadt entwickeln zu können, deinen Stempel aufzusetzen und wirklich auch zu verändern. Und das war mehr wert für mich als ein bisschen mehr, als ist ja sowieso so ab einer gewissen Einkommensgrenze, ist das mehr oder weniger. Es gieren zwar viele danach, aber es macht dich nicht glücklicher. Also ab einer gewissen Grenze ist es egal, ob du so viel mehr hast oder so viel. Wahrscheinlich, wenn du zu viel Geld hast, wären diese Probleme, die du dir selber einkaufst, nur noch mehr. Also das ist schon immer meine Philosophie, die letzte Entscheidung nicht an den noch paar Euros mehr zu treffen.
Jetzt hast du gesagt, du wolltest Oberbürgermeister werden, weil du den Eindruck hast, dann kannst du was bewegen. Das bist du jetzt schon eine Weile. Wie viele Jahre sind es jetzt genau?
Acht wären es, genau.
Genau.
Im Juni wären es acht.
Also man kann jetzt sagen, aus der Erfahrung heraus, kann man was bewegen?
Ja. Das wiederum führt auch genau zu den gesellschaftlichen Situationen oder auch zu dem, was es schwer macht. Ne? Weil wenn du veränderst, passiert für eine Gesellschaft oder für einen Einwohner in der Stadt, sagt das Wort schon, Veränderung. Veränderung will und kann auch nicht jeder. Aber erstmal zum positiven Aspekt davon. Man kann tatsächlich verändern, indem man zum einen schon, man ist Verwaltungsspitze, also man führt eine Verwaltung, man kann dort viele Akzente hineinsetzen. Wie arbeitet man Richtung Bürgerschaft? Wie entwickelt man auch die Verwaltung selbst? Wo legt man die Schwerpunkte hin? Das kann man alles sehr stark beeinflussen. Und dann kann man mit Projekten, die man entwickelt und die man auch durch den Stadtrat, weil man sie mit ihm bespricht und Mehrheiten dafür findet, kann man Dinge auf den Weg bringen, die es vielleicht nicht gäbe oder wenn jemand anders andere Projekte gesehen hätte. Wir, Landesgartenschau hätten wir nicht da, wage ich zu behaupten, ein Josefinum hätten wir nicht da, den einen oder anderen Spielplatz nicht, dieses Straßeninvestitionsprogramm. Also ich sehe für mich ganz deutlich, dass ich vieles bewegen kann. Ich sehe auch, dass das nicht jedem gefällt, gehört aber, wie vorhin erklärt, ganz normal zum Prozess dazu. Und ich sage ja, lokal kann ich was verändern. Mein Einfluss in die Landesebene ist beschränkt auch noch da. Aber Bundespolitik, ob wir eine Wehrpflicht wieder einführen, ob wir Atomkraft haben oder nicht und, all diese Themen ist mein Einfluss ziemlich beschränkt. Dort kann man nur eine Stimme sein, eine Stimme, die andere nervt, vielleicht sogar die eigenen Leute. Das kann man sein, aber dort ist der Einfluss ziemlich gering. Aber hier vor Ort kann man wirklich gestalten.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Als Oberbürgermeister ist man ja in diesem Spannungsfeld, also dieses föderalistische Spannungsfeld. Also wir haben den Bund der mit bestimmten Aufgaben, wir haben das Land mit bestimmten Aufgaben, wir haben den Landkreis mit bestimmten Aufgaben. Und dann kommt ja eigentlich der Bürgermeister, egal ob es jetzt ein Ober- oder ein einfacher Bürgermeister ist, sozusagen in dieser Profipolitik-Kette ganz hinten. Also
das haben wir zu Corona besonders gespürt.
Ja. Genau, aber da kommen wir auch nochmal dazu. Aber ich würde jetzt auch mal so diese Erklärung von Prozessen,
ja.
Ist das eigentlich in vielen Dingen noch vermittelbar? Also wir erleben das ja auch hier sehr oft, dass sozusagen die Schuld für bestimmte Themen, und sei es ein leerstehendes Haus, was aber eine Privatperson gehört, alles ist der Oberbürgermeister oder die Stadtverwaltung.
Nee, es ist schon der Oberbürgermeister.
Oder der Oberbürgermeister in Person.
Die Verwaltung leidet auch nur unter ihm.
Wie kriegt man das kommunikativ auseinander? Oder ist es unlösbar? Oder was müsste passieren, dass es vielleicht besser ist?
Wenn ich bei meiner Dritteleinteilung bleiben darf, dann dieses Erklären, dieses ständige Erklären, wer ist für was zuständig, kommt bei denen an, die grundsätzlich dich auch mögen, die auch deine Politik unterstützen. Und kommt, und das ist wichtig, ganz besonders auch bei denen, an denen es eigentlich erstmal egal ist. Aber die hören das dann. Und wenn man es oft wiederholt, ist die Chance auch größer, dass sie es hören und die verstehen es dann oder wollen es dann auch verstehen. Dieser Teil der Menschen, die mit dir einfach nichts anfangen können und die sowieso grundsätzlich gerade eine Meinung dazu haben, den kann ich das auch schriftlich geben oder mit der Unterschrift vom Papst oder was auch immer. Sie glauben es nicht. Eine Woche später sagt derselbe, kümmere dich um das Haus, wo du ihm genau erklärt hast, wem es gehört, wie die Beschränkungen sind, kommt eine andere Diskussion, heißt wieder, kümmere dich lieber darum. Mein Lieblingssatz übrigens meiner 8 Jahre, es gibt Wichtigeres und kümmere dich lieber darum. Das ist so, was eigentlich immer standardmäßig kommt. Und bei diesem, kümmere dich lieber um das andere oder es gibt Wichtigeres, ist 90%, wo du keinen Einfluss drauf hast, was Land, Bund, Eigentümer, auch im Landkreis geht es ja schon los. Wir haben ja auch schon im Landkreis Aufgaben, die mit der Stadt gar nichts zu tun haben. Es schimpfen alle André, es laufen immer noch Spaziergänger Montag 18 Uhr und die wird von Polizei begleitet, das Steuergeld, wir könnten davon alles Mögliche machen. Versammlungsbehörde im Altenburger Land ist der Kreis. Selbst der Oberbürgermeister zeigt Veranstaltungen an oder sagt, muss denn dort eine Veranstaltung sein, sie deren der Zeit? Wir wollen das gar nicht, haben wir keine Handhabe drauf. Die Versammlungsbehörde ist der Kreis und die regelt, wie die Dinge umgehen. Schuld am Ende, dass ja 18 Uhr welche spazieren, ist der Oberbürgermeister.
Das ist in diesem Spannungsfeld scheint es mir dann auch tatsächlich manchmal auch oder ich kann es mir vorstellen, dass die Lust, Aufgaben zu lösen, weil das ja, das kippt ja dann auch. Also das heißt, man sagt, man kann es ja verfolgen, du machst ja auch diese öffentlichen Bürgersprechstunden, ja. Da beschwert man sich, dass die Straße kaputt ist, dass die Straße kaputt ist. Und wenn die Straßen gemacht sind, beschwert man sich, dass die Straßen gesperrt sind. Dann passt es nicht, wie sie gemacht sind. Dann wieder die Frage, warum gerade die Straße und nicht die Straße. Da ist so dieses, leckt mich doch am, liegt doch eigentlich nahe. Wie hält man sich dann da irgendwie, sag ich mal, dass man da noch Lust bei der Sache hat? Ja,
das habe ich vorhin schon mal angedeutet, indem ich die Frage wiederholt bekomme und sie wiederholt beantworte, erreicht sie ja vor allem dieses Drittel, mir ist das eigentlich alles egal, die Wahrscheinlichkeit, dass es die erreicht, ist höher. Und dann ist mir der, der die Frage stellt und vielleicht auch provozierend und zum achten Mal und irgendwie, um das Negative rauszubekommen, der ist mir erstmal eigentlich die Hilfestellung, sie wieder beantworten zu dürfen, es nochmal zu sagen, nochmal zu erklären und somit die Wahrscheinlichkeit und die Chance zu erhöhen, dass es bei noch mehr Leuten ankommt.
Eine schwierige Zeit diesbezüglich, du hast das vor uns auch schon angedeutet, war die Zeit Corona mit den durchaus heftigen Beschränkungen. Ja. Und muss man das jetzt vielleicht auch für Leute erklären. Im Grunde genommen hat der Bund Gesetze gemacht, das Land hat Ausführungsverordnungen gemacht, der Landkreis musste sie umsetzen und du hast damit gar nichts zu tun gehabt.
Gar nichts, ja.
Jetzt kann man mal so eine wer hat die Prügel abbekommen? Das fühlt man sich da nicht auch machtlos? Also es war ja dann, also das waren auch tatsächlich, Social Media muss man vielleicht auch nicht ganz so auf die Goldwaage legen, aber tatsächlich heftige, auch verbale Angriffe. Obwohl du eigentlich nur einer bist, bei dem das auch nur als Info landet. Also ja. der Oberbürgermeister, das ja. betrifft ja im Übrigen auch alle Bürgermeister ja. in größeren Gemeinden, die mit all den Verordnungen keine einzige Entscheidung getroffen haben darüber, aber in den Fokus der Leute geraten sind, wahrscheinlich weil sie am nächsten sind.
Ja, wir sind vor allem in den Fokus geraten über die Zeit. Am Anfang, die ersten 2-3 Monate, ich erinnere mich, war jeder froh, dass er jemand zuhören konnte, in dem Fall auch mir, der informiert hat, wie ist die Sachlage, warum gibt es die Beschränkung jetzt und warum halten wir uns am besten alle zusammen daran. Also es war am Anfang eher ein sehr positiv angenommener Effekt. Der entwickelte sich zu einer, wie überall, ob in Gera, ob ne, dort waren sie mit Fackeln vorm Haus bei Herrn von Arp, bei mir waren Corona-Stäbchen benutzte im Briefkasten und Laserstrahlen in der Wohnung, wenn kleine Kinder aus dem Fenster schauen und 3000 Menschen auf dem Markt sehen und es wird Sturm geklingelt. Die haben da andere Gefühle als wir. Wir beide sagen uns Klingelputze, was soll's? Und Kinder sehen das anders. Also es war wirklich eine sehr direkte, persönliche Ansprache derer, die es anders gesehen haben. Und ja, und somit bist, und du kannst gar nichts anders tun. Wobei ich muss schon auch ehrlich dazu sagen, ich duck mich nicht weg. Ich habe 80% der Entscheidungen, die zu Corona getroffen wurden, als richtig empfunden. Ich möchte nicht wissen, wenn der das, was viele wollten, die auf der Straße waren, tut einfach nichts und lasst uns weiter leben. Die Bild-Zeitung hätte ganz groß getitelt Massenmörderpolitik. Wenn reihenweise an Corona, und die sind auch mit den Maßnahmen, sind wichtige Mitglieder unserer Gesellschaft gestorben an Corona. Ich kriege ja alles unmittelbar aus erster Hand mit, habe mir die Dramen also auch erlebt. Das alles wäre um x-fach höher gewesen ohne Maßnahmen, ohne zu reagieren. Und dann wäre die Überschrift ganz groß gewesen, die Mörder in der Politik, weil dann wären wir auch dran schuld gewesen. Das ist halt dieses Widersprüchliche. Und dass du vor allem von denen so angefeindet wirst, die du eigentlich schützt. Weil kurioserweise auch von dem Spektrum, das wiederum weiß ich als Oberbürgermeister auch, die genau dagegen gesprochen haben oder sich auch über Dinge lustig gemacht haben, sind genau an diesen Dingen 2 Wochen später im Krankenhaus verstorben. Und wenn man das weiß und kennt, macht das natürlich auch nochmal einen ganz anderen Effekt in dir, der dich aber dazu bringt, es ist... Viele sagen, ihr müsst reden, ihr müsst die Gesellschaft abholen, ihr müsst... Nee, also wenn man selbst im eigenen Umfeld an Corona Sterbende trotzdem die Politik verurteilt, weil sie uns schützen will mit Maßnahmen, dort ist nichts mehr mit Gesellschaft abholen. Reden, dort sind so Dinge so festgefahren, dass es halt wirklich schwierig ist. Und das haben wir da alle erlebt. Und wie gesagt, vor Ort, da sind wir ja eingestiegen, ich hatte null Handhabe. Ich habe die Gesetze, also der Letzte, der was ändern konnte, war der Landrat mit einer Allgemeinverfügung. Die wurden aber meist noch so gestaltet, dass sie manche Schärfe eher noch versucht haben wegzunehmen, die aufgedrückt werden sollte. Also Landrat und Oberbürgermeister waren letztes Glied in der Ausführungskette und haben umgesetzt und informiert. Und waren aber, weil sie nah sind, weil man sie trifft auf der Straße, weil die Wohnung in der Stadt ist, die man dort dann quasi belästigen kann.
Du hast doch jetzt so einen interessanten Fakt gesagt, gehe ich auch völlig d'accord. Also hätte man das nicht gemacht, hätten sich dieselben Leute, die sich über die Beschränkungen beschwert hätten gesagt, man hätte Beschränkungen machen müssen, damit nicht so viele Leute sterben. Das legt aber ja den Schluss nahe, kann Politik überhaupt etwas richtig machen? Also gibt es einen Moment, wo die Chance ist, es gibt ja also gerade auch in der Bundespolitik getrieben von irgendeiner Schlagzeile, permanent müssen Dinge angepasst werden. Man kann auch gar nicht, meines Erachtens nach, nicht zwei Nächte mal drüber schlafen, um überhaupt erstmal zu sehen, um sich selbst eine Position zu machen, weil eigentlich, wenn man einen Fakt hat, steht draußen schon das Mikrofon. Aber vor dem Hintergrund, kann Politik heute objektiv, ist natürlich eine andere Frage, aber in der Wahrnehmung der Medien, der Mehrheit, überhaupt was richtig machen?
Also sie kann Dinge richtig machen, aber es kommt nicht mehr als richtig an, weil jede Partei, und da meine ich mit Partei, meine ich nicht Parteien, sondern ob Gesellschaft, ob Wirtschaft, ob Presse, Medien spielen eine ganz große Rolle, ob die Wettbewerber im Politischen, es finden ja alle außer du diesen Schritt nicht gut. Und weil man sich darüber definiert und abgrenzt, so, dann hört jeder, der zuhört heutzutage, Social Media ist ja ein ganz großes Medium, was das angeht, hört, wie schlecht diese Entscheidung ist. Viele haben viel zu tun, nehmen wir das Drittel, welches eigentlich alles egal ist, sie beschäftigen sich gar nicht so mit Politik, die haben Familie, die haben ein Hobby, die haben Arbeit, die hören das so am Rande. Wenn die natürlich, und die Medien sind sehr, sehr bemüht, das, den negativen Aspekt einer Entscheidung herauszuholen. Man hat ganz selten Pro und Contra. Es ist also fast gar nicht, findet das Pro und Contra statt. Ich lese hier Pro, hier Contra und bild mir eine völlig eigene Meinung. Das gibt es ja nicht mehr. Es wird eigentlich, um die Nachricht überhaupt an den Mann zu bringen, das Negative eines Aspektes herausgeholt und als die Hauptinformation dargestellt. Und so fällt es, muss ich ehrlich zugeben, wenn ich die Dinge, die wir über die Entscheidungen bei uns im Stadtrat und von mir, wenn ich die mal reflektiert, manchmal nur in den Medien wahrnehme, frage ich mich dann selber, ob es noch richtig ist, was ich tue. Also es ist wirklich, das erwischt mich selbst. Und dann weiß ich, wie es Leuten geht, die eigentlich gar nicht in der Materie stecken, die gar nicht wissen, warum. Wir haben ja wirklich Gründe, Dinge zu tun. Das beschäftigt so viele Menschen, die positive Herangehensweise. Er wird sich was dabei gedacht haben. Der Stadtrat und der OB, die sitzen nicht dort, um uns zu ärgern, um die Stadt niederzureißen und abzubrennen und zur ärmsten Region Deutschlands zu machen. Dieses einfach mal davon ausgehen, die wollen Gutes, können aber aus Gründen nicht. Oder dort fehlt Geld, dort ist das und da ist das, was sie tun, schon unter den Bedingungen das Beste, was diese Annahme erstmal anzunehmen sich. Und die Dinge zu hinterfragen, und man kann auch vortrefflich für eine Spielewelt zum Beispiel sein oder dagegen. Aber die Annahme, wir tun das, um zu zerstören, um der Stadt zu schaden, die ist ja so irrwitzig und auch ja, woher geholt, ich weiß es gar nicht. Wenn man das rumdreht, das ist mein Appell vielleicht, wenn man einfach wieder anfängt, das ist im Verein, in der Firma, am Arbeitsplatz, in der Familie, überall dasselbe. Warum tut derjenige das? Ich gehe erstmal davon aus, es hat positive Gründe. Und ich frage mal, denk drüber nach und dann kann ich immer noch mal mich einbringen und sagen, das könnte man auch so oder so. Ah, das ist uns verloren gegangen.
Ja, also kann ich nur bestätigen. Ich versuche auch eigentlich, wenn ich mich einem Thema journalistisch nähere, erstmal die Motivation, auch wenn ich jetzt persönlich vielleicht eine andere Meinung habe, aber erstmal die Motivation zu verstehen, warum ist der diese Meinung, das macht schon Sinn. Aber wir polarisieren trotz alledem, ohne dass wir uns damit auseinandersetzen, das führt, das hast du auch selbst gespürt, zu Angriffen. Also von Social Media redet man schon, glaube ich, gar nicht mehr, weil dann würde man nicht fertig werden. Aber Angriffe in auch körperliche Angriffe oder verbale in direkten Kontakt, du hast es erlebt.
Ja.
Was macht das mit dir?
Ich habe also natürlich ist das alles nicht richtig. In einem Fall bei mir war sogar mein derzeit noch 9 Jahre alter Sohn dabei. Da ist das ja noch viel unpassender. Da sind wir uns, glaube ich, alle. Ich glaube, es hat einen 99-prozentigen Konsens in der Bevölkerung, dass man nicht Gewalt androht oder anwendet oder jemand beschimpft, wenn noch sein Kind dabei ist. Aber ich sage bewusst nur 99%, weil da gibt es auch Leute, die schreiben ganz offen irgendwo hin, er hätte direkt vor seinem Sohn einen aufs Maul kriegen müssen. Das ist heute alles erlaubt, ist nur meine Meinung. Wenn man dann demjenigen sagt, wie kannst du sowas schreiben, dann man darf doch seine Meinung sagen. Es ist bei uns, ist alles zur Meinung geworden. Auch die Lüge ist zur Meinung geworden und die Meinung ist ja Wahrheit heutzutage. Also ist der kurios geile Aufstieg der Lüge. Aus der Lüge wird Meinung. Und aus Meinung Wahrheit und somit ist die Lüge zur Wahrheit geworden. Also finde ich ganz spannend. Kompliment an die Lüge. Muss einen erstmal gelingen, Kompliment. Und also mich hat was ganz anderes noch etwas mehr gestört als dieser Mensch, der mich da angegriffen hat. Den ändern wir nicht, der ist so. Wahrscheinlich gab es den auch vor 100 Jahren und es ist nicht richtig, wissen wir alles. Aber ich habe so eine andere Eigenschaft der Gesellschaft, die mich da etwas mehr dran stört. Eine komplett beiseite geschobene Zivilcourage und sogar bis in den Freundeskreis hinein. Naja, das wolltest ja OB werden. Also wir sind an einem Punkt, wo jemand, der sich politisch engagiert, bis in den Freundeskreis hinein ist, eine Akzeptanz gewachsen ist, ja, dann kriegt man halt auch mal ein paar drauf auf dem Weihnachtsmarkt. Wusstest du, da willst du, kriegst ja auch 3 Euro mehr. Und das beschäftigt mich viel, viel mehr als der eine Idiot, der dort, wenn alle ringsrum sagen würden, 3 einschreiten würden, alle ringsrum das verteufeln würden und verächten würden und dich unterstützen würden. Nein, ja, ist ja Politiker, klar, ist heute so. Und da muss man damit rechnen, verdient 3 Euro mehr und bis in die Familie, in den Freundeskreis, du wolltest ja OB werden. Naja, also keiner, der ein politisches Amt übernimmt, will angegriffen werden, beschimpft werden, Corona-Stäbchen im Briefkasten haben, dass seine Kinder mit Laserstrahl da in der Wohnung und Angst vor Klingelputze, weil 3000 Mann vorm Balkon stehen. Also das sind so Themen, das ärgert mich viel, viel mehr, dass die Gesellschaft da eine Art Wegschau-Modus, manche freuen sich sogar und reiben vielleicht sogar die Hände, weil man ist politisch anderer Meinung, der hat es verdient. Also wir sind da an dem Punkt angekommen, der alle erst berührt, wenn sie selbst betroffen sind. Und das ist der falsche Weg.
Konsequenterweise müsste man nur sagen, der Dachdecker muss zwingend vom Dach fallen, weil er ist ja Dachdecker geworden.
Ist ja Dachdecker geworden, wenn er sich das Genick bricht, seine Schuld.
Genau, genau. Also ja, das ist schon absurd, aber tatsächlich ist das so eine Beobachtung, dass man allgemein im Diskurs die Themen gerne auf andere drauf projiziert. Und ich glaube, dass tatsächlich, also auch Reality-TV, ich will mal nicht nur Social Media nehmen, auch Reality-TV, was ja darauf basiert, ich gucke mir Leute an, die es gerade verkacken, spielt da eine Rolle. Dann hatte ich mir ein Thema bei dir aufgeschrieben, das finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Wenn ich noch vielleicht einen Bogen, vielleicht sieht es jemand im Land oder im Bund, der Schutzmechanismus für hauptamtliche Politiker, aber vielleicht nicht nur für die, auch für andere Angegriffene in Social Media, ist völlig unterschätzt und liegt da nieder. Es kümmert sich, vielleicht kümmern sich welche, ich will nichts Falsches sagen, aber halt nicht mit Ergebnis um den Schutz im Internet. Das ist kein rechtsfreier Raum. Dort, wir kriegen alles eingestellt, jeder, du musst auf dem Markt hängen, seine Familie wird von der Staatsanwaltschaft eingestellt mit kein öffentliches Interesse. Du, also dieser Schutz vor schon dem Verbalen, was dann unweigerlich irgendwann, wenn alle merken, der kann mich anzeigen, wie er will, es passiert eh nichts, endet irgendwann natürlich auch in Gewalt in der, bei manchen zumindest. Also wenn ich die Chance hier habe und es hört und liest und sieht jemand, was ich hier sage, es muss das Land sowie der Bund viel, viel mehr tun, um das Internet in unserem Grundgesetz zu verankern. Also besser gesagt, das Grundgesetz ins Internet zu bringen, das findet dort zum Teil nämlich einfach nicht statt, wird akzeptiert, verstehe ich gar nicht. Da ist mir auch die amerikanische Firma mit Steuergeldern egal. Wenn sie es nicht umsetzt, abschalten. Bin ich rigoros. Und genauso das Thema Anonymität. Also wenn wir hier nicht anfangen, viel deutlicher unser Grundgesetz auch als gültig im Internet zu betrachten, dann wird vieles noch viel schlimmer.
Noch ein abschließender Punkt. Ich sehe, die Zeit läuft aufs Ende. Wir haben noch ungefähr 10 Minuten. Du hast jetzt gerade sozusagen so einen Kampf Social Media angesagt. Trotzdem bist du sehr, sehr aktiv im Social Media. Und das nicht immer nur zur Freude. Und jetzt ist es natürlich, dass man mit Thesen bei Leuten, die dich eh auf dem Kicker haben, aber auch durchaus mit Thesen, die vielleicht auch bei deiner eigenen Partei nicht als, wie soll man es denn sagen, bequem gesehen werden. Wie ist das? Also du hattest jetzt bei der letzten Landtagswahl den knappen Wahl, zugegeben knappen Wahlverlust der CDU kommentiert, so sinngemäß, naja, wenn man rückwärtige Politik macht, die wurde eben nicht gewählt an dem Tag, während eben die offizielle Meinung der CDU, ging es dann eher um dieses Video, was die Grünen da veröffentlicht hatten. Kommt da schon mal ein Anruf aus irgendeiner Parteizentrale und sagen, Neumann, du schon wieder?
Also ich bekomme keinen Anruf. Das ist der große Vorteil an Volksparteien. Sind nicht nur wir eine. Der Begriff, auch der ist schon wieder kritisch heutzutage zu sehen, aber als eine so große Partei, wie es die CDU ist und wie wahrscheinlich auch andere, es ist ein riesen Meinungsspektrum. Natürlich wird an der einen oder anderen Stelle, wo man das, ohne es sagen zu müssen, mir aber zeigen kann, dass man vielleicht mit ein oder anderer Einstellung von mir nicht ganz so einverstanden ist, das wird einem dann auch gezeigt. Und damit muss man natürlich auch leben, wenn man in irgendeinen Raum etwas hineinruft, wo, sagen wir mal, sind 10 Leute drin, 2 sind deiner Meinung, 8 genau nicht deiner, dass dann die 8 lauter sind und vielleicht mehr Dinge dort beeinflussen können als die 2, ist auch klar. Aber ich finde es, ich drücke das ja auch meiner CDU ein Stück weit auf. Und ich glaube aber insgeheim, dass sie genau davon auch lebt, dass wir, ich könnte ja auch, jedes Mitglied könnte ja, weil es eine Meinung zum Atomausstieg hat oder nicht, nehmen wir mal 10 Menschen, 5 sind für einen Atomausstieg oder den jetzt beizubehalten, den Weg, und 5 wollen wieder rein. Jetzt gibt es Signale, wir machen vielleicht den Atomweg wieder auf, hat ja auch Gründe, sichere Energie, günstigere Energie, ob das alles so ist, jetzt mal weggelassen, ganz einfach gerechnet. Und jetzt würden die 5, die gegen den Wiedereinstieg sind, die Partei verlassen. Dann wird aus den anderen 500%, dann wollen 100% den Atomeinstieg. Und dann kommt der. Es wollen ja 100% in der Partei, wenn sie an der Regierung ist. Sind aber die anderen 5 in ihrer Partei und sagen das, dann sind es nur noch 50%, die das wollen. Und es gibt einen Weg, Kompromisse, vielleicht sogar einen Stopp dieser Entwicklung. Also ich, und das sieht jeder in der CDU dann aus anderen Blickwinkeln genauso. Es gibt auch die sagen, Migration, wir müssen viel härter da durchgreifen und ganz andere Wege gehen. Jetzt, wenn die alle austreten würden, wenn wir mal in andere konservative oder rechte Parteien, dann fehlt ja der CDU diese Meinung, dieser Diskurs. Dieses
also, genau, du meinst, also der Diskurs muss erhalten bleiben,
der innerhalb der Partei. Auch. Innerhalb der Partei muss erhalten bleiben. Und ich glaube, selbst die das gerade, muss er denn jetzt das wieder sagen oder auch nicht, hat im Unterbewusstsein die Aufnahme, dass es aber auch die CDUler gibt, die hier, und ich bin selten mit einer Meinung unterwegs, die ich alleine vertrete. Also es sind immer sehr, sehr viele, die mir dann auch das schreiben. Und ich glaube insgeheim, ist genau das, was die CDU bei uns ist, auch ausmacht, dass wir von völlig verschiedenen Meinungen leben, sie auch laut sagen, aber dann irgendwie den Weg, Konsens, Konsent oder Kompromiss finden, die Gesellschaft zu entwickeln.
Jetzt wollte ich dich schon fragen, bist du der Boris Palmer der CDU? Aber vielleicht trotzdem mal bei Boris Palmer geblieben. Die Grünen haben ja diesen Diskurs nicht ausgehalten mit ihm. Gibt es denn tatsächlich dann auch so etwas, wo man es überspannt?
Also natürlich gäbe es Überspannung, wenn ich jetzt so offen vom ich will Nationalsozialismus oder ich will Kommunismus, und wenn ich sowas laut populieren würde und gleich vorweg, keines von beiden ist eine Richtung, die ich auch nur annähernd als eine mögliche empfinde. Aber um es mal als Beispiel zu nehmen, natürlich muss man sich trennen. Also wenn man so fundamental voneinander, was ganze Gesellschaftsformen angeht, unterwegs ist, kann man nicht...
Aber das war jetzt ja bei Palmer noch bei Weitem.
Bei Palmer lange nicht. Der hat bei der Migrationspolitik als Oberbürgermeister einen ganz anderen Fokus, eine ganz andere Sichtweise und hat, das war ja so das Hauptthema, warum sie sich gestritten haben und vor allem auch Finanzierbarkeit von dem Weg, den die Grünen gehen wollten, was den einfachen Bürger angeht. Also er hat ganz stark das Interesse seiner Bürger vertreten, was ich übrigens auch tue, noch nicht ganz so laut, also wie er es tut, schafft fast keiner. Aber für mich waren die Grünen und Palmer noch nicht an dem Punkt, wo man sich hätte trennen müssen. Es war schön zu beobachten, dass es in einer Partei so starke Gegenpositionen gibt, die versucht werden, mit Lösungen zu finden. Also ich finde es fast schade, dass sie es nicht geschafft haben, zusammenzubleiben und weiter sich auch mit den gegensätzlichen Positionen, ein bisschen schaulustig ist man ja auch, also hätte mich gefreut, wenn man da mehr sieht. Aber ja, dort, das ist schon sehr deutlich gewesen und hätte aus meiner Sicht her die Trennung beider hätte nicht sein müssen.
Dann kommen wir jetzt wirklich zur letzten Frage. Du wärst heute nochmal in der 7. Klasse. Du ahnst, wohin die Frage geht.
Ich ahne, wohin die Frage geht.
Und du müsstest auf einen Zettel schreiben, was du werden möchtest. Ja. Was würde da draufstehen?
Und wie soll das so anders sein? Zwei gespaltete Aussage. Ich würde wieder Bürgermeister draufschreiben. Ich würde aber meinen Kindern raten, nicht Bürgermeister draufzuschreiben.
Warum?
Weil ich bin es einfach. Ich kann mit den Negativaspekten umgehen. Ich sehe die Dinge, die wir entwickeln, die Stadt. Also ja, nur wer blind ist, sieht nicht, dass es vorwärts geht. Wir werden viel Positives in der Zukunft noch bewirken. Ich habe das dicke Fell mittlerweile, meine Meinung über all das, was so passiert. Also ich würde es wieder draufschreiben. Ich habe Spaß dran, die Stadt zu entwickeln. Aber auf allem, was ich auch erlebe, würde ich es für meine Kinder, die Schattenseiten dieses Berufes, nicht.
Jetzt steigen wir irgendwie gerade schlecht aus. Jetzt müssen
wir, wir können gern noch.
Jetzt,
also ich muss, meine Kinder auch, ich muss meine Kinder auch nicht zwingen. Die wollen es auch gar nicht. Also von daher alles gut. Und natürlich ruft jeder Politiker auf, sich zu engagieren politisch, weil wenn die Menschen fehlen, dann wird es in der Gesellschaft auf keinen Fall besser. Also wenn alle die, die einen klaren Blick nach vorne haben, die entwickeln wollen, sich aber lieber sagen, ich gehe in die Wirtschaft, ich gehe in die Bank, in die Landwirtschaft, in Industriebetrieb oder irgendwas, ja nicht in die Politik, dann hätten wir es noch viel größere Problem für die Zukunft, weil dann auch ein gewisser Menschenschlag das einfach macht, wo man dann wiederum sich selber sagt, so können wir uns doch in die Richtung nicht entwickeln. Also natürlich rufe ich jeden auf, der ein bisschen Interesse an dem eigenen Umfeld hat und an der Entwicklung des Landes, sich politisch zu engagieren. Man muss ja nicht immer als Oberbürgermeister enden. Man kann auch ganz einfach als Stadtrat, Kreistag.
So schön Oberbürgermeister enden.
Genau. Man kann als Parteimitglied, man kann in vielen Funktionen seinen Beitrag geben und muss ja nicht gleich in die erste Reihe. Also am Ende wird sich unser Land nur positiv entwickeln, wenn immer noch ganz, ganz viele junge Menschen sagen, ich mache mit.
Jetzt haben wir doch noch den positiven Ausstieg geschafft. Ich danke dir dafür, dass du hier im Studio
Sehr
warst.
Sehr gern.
45 Minuten Thüringen. Der Politik-Podcast vom Bericht aus Erfurt.